sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie schön, dass wir heute miteinander sprechen. Du bist im EM-Fieber und nimmst dir trotzdem die Zeit.
Ja, du, wenn ich schon mit unseren Jungs so mental zugange bin, ist immer noch Platz für einen mehr,
weißt du? Oh, es ist schön, ey.
Ja.
Herrlich. Du, ja.
Wir haben irgendwie nicht so richtig ein Thema für unser heiteres Vorgeplänkel heute.
Kann doch, das sein? Doch, wir haben ein wunderbares Thema. Ich würde fast sagen, sexy und bodenständig goes live.
Ja.
Sexy und bodenständig kommt auf die Bühne. Sexy
kommt
und bodenständig. Bitte?
Kommt zu den Menschen.
Zu den Menschen, vor die Menschen, an die Menschen. Und zwar wirklich genau so echt in den Sweet Spot, wenn irgendwie einfach alles gut und der Sommer noch da ist. Weil wir am 18. August zusammen im Pfefferberg Theater in Berlin in Prenzlauer Berg auftreten, am 18. August um 20 Uhr.
Ja, das ist lieb, dass du zusammen sagst. Die Wahrheit ist natürlich, dass das deine Buchpremiere ist für treue Seelen und das eine Veranstaltung ist, wo du vorlesen und ich dir dusselige Fragen stellen werde zu deinem Buch.
Genau, aber ich habe...
Also, wir sind trotzdem zusammen, das stimmt.
Wir sind zusammen und ich habe das
die
schon
Richtung
auch alles...
Die Richtung wird anders als im Podcast ein bisschen mehr bei dir liegen an dem Abend.
Ja, ich freue mich, dass ich dann auch mal zu Wort komme. Mhm. Ich habe das alles extra so eingefädelt, damit ich das im Podcast hier so als sexy und bodenständig Veranstaltung getarnt einfliegen und dann auch ansonsten in den sozialen Medien und so weiter so verbreiten kann, ohne mich
ist
selbst.
Ja auch.
Ich muss mich jetzt nur so 50%ig in den Vordergrund spielen und so. Und ich finde, also ich freue mich wahnsinnig darauf, dass du mich moderieren wirst. Und ich sage dir jetzt schon, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Fragen, die du mir stellen wirst.
Ja, zu Recht, weil es ist meine erste Moderation und schon auch ein bisschen dämlich von dir, das so einem totalen Anfänger anzuvertrauen. Diese doch verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde mein Bestes geben.
Nee, das ist für mich auch immer wichtig gewesen, jungen Talenten eine Chance zu geben. Also es wäre wirklich, das ist sozusagen, das ist echt, ein paar hundert Meter ist untertrieben, aber gefühlt ein paar hundert Meter von deiner Wohnung entfernt und ich freue mich darauf wahnsinnig. Das ist einfach total schön. Ein Teil des Buches spielt in Prenzlauer Berg. Mhm. Du lebst in Prenzlauer Berg und wir kommen da hin und man kann dann da auch so schön draußen sitzen und noch so ein Prenzlauer Berggetränk trinken und das ist einfach fantastisch.
Es wird herrlich. Ich hatte auch mir vorgenommen, jetzt bei der Relektüre von deinem Buch nochmal drauf zu achten, was die Menschen, deine Protagonisten so trinken, um dir das entsprechende Getränk auf der Bühne zu servieren.
Oh wow, ich glaube, dass, falls ich es nicht rausgestrichen
habe. Batida Kirsch oder
sowas. Ja, Batida Kirsch kommt drin vor. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, das einzige Getränk, was drin vorkommt. Und ich habe da auch, also kriege ich sofort Appetit, wenn ich das höre.
Es gibt auch kein Getränk, das so sexy und bodenständig ist wie Batida Kirsch. Man muss das einfach mal so sagen.
Das ist total wahr, das stimmt. Das das ist wirklich total wahr. Oh mein Gott.
Es wird ehrenlos, es wird total ehrenlos. Und ihr, wenn ihr da zufällig in Berlin seid oder auch nicht und aber nee, Lust habt, dabei zu sein, besorgt euch eine Karte und kommt vorbei.
Also ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, sexy und bodenständig HörerInnen an diesem Abend persönlich mit Ellbogencheck begrüßen zu können.
Ja.
Und ich werde auch einfach ganz dreist den Pfefferberg-Theater-Link in die Shownotes hauen. Ich glaube, die Shownotes guckt sich auch sowieso eigentlich nie jemand an, außer dass wir ständig drüber reden. Auch wenn die Karten im Moment noch nicht erhältlich sind. Egal.
Ja.
Alena, was geht ab? Worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über Kontrolle. Also Kontrolle haben, abgeben, verlieren, delegieren, behalten, all diese Dinge.
Ich habe ja gerade, bin gerade in so einer Situation, die fahren von Hausbruch wie man in Hamburg sagt, Hausbruch. Dem sechsten Adam Danowski-Band sind gestern gekommen. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Moment, in dem sich wieder diese Frage nach der Kontrolle im Schreibprozess stellt. Also das ist natürlich chronologisch jetzt nicht der erste wichtige Punkt, aber es ist der mich aktuell beschäftigt, nämlich so diese Frage, ist jetzt eigentlich der Moment, wenn man so die Fahnen vor sich liegen hat, ist jetzt der Moment, die Kontrolle endgültig, also das Abgeben der Kontrolle einzuleiten und zu sagen, so, das Buch ist jetzt im Grunde genommen fertig, ich bin jetzt hier schon voll im Loslassprozess, oder ist es der Moment, wo man die Kontrolle im Grunde genommen noch einmal so richtig, richtig hochfahren muss, um zu gucken, was ist hier eigentlich noch zu retten, indem ich nochmal richtig eingreife? Was ist das für dich also wie gehst du in dem Moment mit diesem Thema um?
Ich finde, dass es schon auch ein angstvoller Moment ist, wenn die Fahnen kommen, weil man dann nochmal die ganze Verantwortung für das Buch auf seinen Schultern trägt, finde ich. Weil da ist eben wirklich der letzte Moment, wo man noch eingreifen und Dinge ändern kann, und danach gibt man die Kontrolle eben endgültig ab, finde ich.
Ja.
Also ich finde das immer ein bisschen, mir macht das Angst, oder was heißt Angst? Ich bin nervös beim Fahnenlesen, ich ändere dann zwar nicht mehr ganz so viel, ich glaube, du streichst und schreibst nochmal etwas heftiger dann rum in deinen Fahnen, oder?
Nee, eigentlich wirklich nur ganz wenig. Also,
okay.
Ich versuche
wirklich nur noch die nicht guten Zeilenumbrüche und sowas irgendwie hinzubiegen. Und wenn mir noch ein Rechtschreibfehler auffällt, was vermutlich nicht passiert, weil ich nicht so gut in Rechtschreibung bin. Aber das alles nochmal genau lesen, es macht mich schon so ein bisschen nervös. Und ich habe dann immer tatsächlich das Gefühl, okay, jetzt muss ich den Jumbo noch notlanden. Also ich muss jetzt wirklich mit allen fünf Sinnen mich ein letztes Mal zusammenreißen und voll drauf konzentrieren, und was ich jetzt nicht sehe und was mir jetzt durchrutscht, das wird mich in den Abgrund reißen.
Ja, das verstehe ich. Eigentlich ist es ja ein sehr schönes Gefühl, dann die Kontrolle abgeben zu können und sich zu entscheiden, dass der Jumbo erstens, du hast auch noch sehr gute Co-Pilotin, und zweitens gibt es auch noch alle möglichen Autopilot oder Notfallprogramme oder so. Ich habe aber immer so ein bisschen die Angst halt in dem Augenblick, jetzt gerade zum Beispiel in diesem Fahnenmoment, dass dann, also in meinem Fall gibt es noch zwei Lektorinnen und einen Korrektorin, die sich das angucken, also bestimmt drei Leute, und ich. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich sehne mich eigentlich danach, die Kontrolle abzugeben und loszulassen. Und ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass die anderen sich in Wahrheit in diesem Moment auch schon so ein bisschen danach sehen, beziehungsweise auch denken, ah ja, die eigentliche Leistung wäre jetzt, die Kontrolle abzugeben, und dass dann am Ende im Grunde genommen
niemand
mehr die Kontrolle über diesen trudelnden über diese trudelnde 737 Boeing Max hat, wenn sie dann da irgendwie sich dem, ja, der Landebahn nähert. Es ist echt, ich finde es, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es mir so schwerfällt, Kontrolle abzugeben, und vielleicht ist genau das der Moment, wo man eigentlich sagen müsste, ja, es gab so viele Augenblicke jetzt hier, Dinge zu entscheiden und einzugreifen und die Parameter zu kontrollieren, unter dem das alles stattfindet. Jetzt wäre, also im Moment neige ich dazu zu sagen, wenn ich mir diese Fahne angucke, ach, weißt du was, es ist, was es ist gut, wie es ist das, was du gemacht hast, und klar, gehst du jetzt nochmal quer und so weiter, aber eigentlich war es das jetzt, und wenn noch irgendwas ganz Schreckliches ist, dann werden die anderen den Steuerknüppel noch rumreißen.
Ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Flugzeugmetapher. Ich würde dich jetzt
einladen, nochmal in einen ganz anderen Langstreckenflug einzusteigen mit mir.
Zu starten, ja.
Ja, ich möchte dein Flugbegleiter sein bei der grundsätzlichen Frage. Ich komme gleich aber nochmal zu diesem Fahnenthema zurück und überhaupt zum Schreiben, aber Wir haben uns ja auch schon mehrfach im privaten Umfeld zum Beispiel über das Thema Drogen unterhalten. Mhm. Ich habe dich häufiger eingeladen, mit mir unterschiedliche Arten von Drogen zu nehmen oder das biografisch aufzuarbeiten. Das war es, glaube ich, eher. Und du hast gesagt, dass du eigentlich ganz wenig Drogen nimmst, weil du Angst vor Kontrollverlust hast.
Total, ja. Ich habe tatsächlich einmal in deiner Gegenwart Drogen genommen.
Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Aber du warst, ja, oh Gott.
Und es ist mir nicht gut bekommen, tatsächlich. Es hat mir nicht so gut gefallen. Ich verschiebe das mit meiner Drogenkarriere, glaube ich, einfach ins Alter, wenn eh alles egal ist. Da glaub dann, lasse ich nochmal richtig los und flippe ich nochmal richtig aus. Aber ich gebe tatsächlich ungern Kontrolle ab. Ich bin ein eher kontrollierter Mensch und empfinde Kontrollverlust, ist wirklich in der Regel mit Angst verbunden. Ich glaube, das letzte Mal, ich habe vorhin so drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal wirklich die Kontrolle verloren habe. Und das war auf einer Sommerrodelbahn, als das Zusammenspiel von Flea und Schwerkraft und meinem Körpergewicht einfach das Bremssystem dieses Rodelschlittens irgendwie außer Kraft gesetzt haben. Und ich dachte, das wird bitter für meine Kinder, wenn sie irgendwann ihrem Therapeuten erzählen müssen, wie ihre Mutter gestorben ist. an irgendeinem Steilhang im Bayerischen Wald auf meiner Sommerrodelbahn, weil sie zu dusselig war.
Oh mein Gott.
Ja, das war nicht so schön, aber ich habe es überlebt, wie du siehst. Und aber es ist nicht, nee, ich kann, ich bin
also du meinst, ein solider Mensch. Entschuldige, es sind jetzt wirklich ganz viele, ja, nochmal, ja, also um von hinten anzufangen. Mhm. Bestand die Gefahr, dass du aus der Kurve getragen oder bei irgendeinem Aufprall zerschmettert wirst? Also was war die Todesart, die dir
Na, ich dachte, entweder fliege ich halt wirklich aus der Kurve.
Okay, also es ging, du hattest Angst, aus der Kurve getragen zu werden und
ja, und ich bin dann auch tatsächlich
gegen eine Felswand unten geschleudert zu werden, oder
was? Erstens das. Und ich bin auch tatsächlich unten, wo die Schlitten dann irgendwie aufbewahrt werden. Da ist ja dann so ein Ding, wo auch noch fünf Schilder stehen. Jetzt bitte bremsen, hier halten, hier stopp. Bin ich noch quasi durch die Absperrung so ein bisschen gebrochen, aber es war ein bisschen peinlich alles. Danke, dass du mich mit der Themenwahl für den heutigen Podcast nochmal zurückgeführt hast zu diesem traumatischen Erlebnis.
Das ist aber alles okay. Das ist aber ein ganz interessantes Bild und ein interessantes Ereignis, weil du, klar, natürlich hast du in dem Moment das körperliche Gefühl gehabt und die Panikreaktion, die Kontrolle über diesen Sommerschlitten auf dieser Sommerrodelbahn, der fuhr auf Schienen, oder? Oder nicht?
Nein, nee, dann wäre ich gar nicht so panisch gewesen. Nee, in so einer Rinne quasi. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich aus der Kurve getragen wird, war durchaus gegeben.
Okay. Aber das war völlig, völlig klar, dass du in dem Moment diesen Kontrollverlust so erlebt hast. Aber das war ja in dem Fall, das finde ich ganz interessant, das Thema Kontrolle und Verantwortung. Es war ja überhaupt nicht deine Verantwortung, sondern die Betreiber dieser Bahn müssen natürlich Sorge dafür tragen, dass Menschen aller Altersklassen und Größen da irgendwie runterfahren können.
Unbedingt. Und ich hätte noch aus dem Jenseits, hätte ich die verklagt, das ist vollkommen klar.
Hast du geschrien oder hast du dich irgendwie beklagt oder war diese Reaktion auf den Kontrollverlust, war das eher was nach innen geht?
Das ist immer eher was nach innen geht, ja, weil ich kontrolliert bin, nicht mal beim Kontrollverlust schreie ich rum.
Das ist total interessant, weil das geht mir halt beim Schreiben auch so und auch so im Kontakt zum Beispiel, wenn dann irgendwas nicht klappt und ich so das Gefühl habe, oh Mann, Leute, das ist eigentlich für mich jetzt gerade so wichtig, dass wir da die Absprache einhalten oder ich habe so das Gefühl, das alles entgleitet uns oder ich habe das Gefühl, wir müssten jetzt eigentlich was machen, damit das Buch anders oder mehr wahrgenommen wird oder keine Ahnung. Aber das geht bei mir auch alles nach innen, bis ich dann irgendwann aus dem Jenseits brülle, das war doch alles eigentlich total scheiße. Und dann sagen alle, ach Gott, warum? Ja, klar, war uns gar nicht so klar, dass dich das so gestresst hat. Also es kann
eigentlich
nicht
gut, doof, oder? Aber ja, eigentlich total, bescheuert.
Aber ich kann es voll verstehen. Also ich kann es voll verstehen, dass diese Angst vor dem Kontrollverlust eigentlich immer so ein bisschen so nach innen, sich nach innen äußert. Mhm. Und ich wollte noch anfügen, wir haben tatsächlich, du hast recht, ich hatte das total vergessen, wir haben zusammen mit THC versetztes salziges Karamell, salzige Karamellen verzehrt. Lustig, und ich bin total außer Rand und Band geraten.
Ja, du wolltest gerade sagen, da ging dein Kontrollverlust eher nicht nach innen. Ich weiß, dass deine Frau irgendwann ins Bett wollte und du gesagt hast, nein, du bleibst hier, ich habe dir noch so viel zu sagen. Daran kann ich mich erinnern. Und ich bin einfach verstummt und habe gemerkt, dass mich eine wirklich geradezu eine unfassbare Blödigkeit irgendwie überkommt und ich am Ende eurer Sätze nicht mehr wusste, womit der Satz angefangen hat. Und ich fand es extrem unangenehm. Hat mir nicht gut gefallen.
Ja, Christine und ich haben also eine pseudophilosophische, wie es halt so bekiffte 17-Jährige tun, wir haben so eine pseudophilosophische Diskussion angefangen. Daran erinnere ich mich auch noch vage. War das dir unangenehm, den Kontrollverlust bei anderen mitzuerleben?
Nö, das fand ich
Also es ging nur nach dem.
Ich dachte halt, okay, ich muss hier einigermaßen aufrecht bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich darauf einlasse, dass ich jetzt sehr viel lachen könnte, dann muss ich mich hier auf den Boden werfen und pinkel mir in die Hose oder sowas. Und dann muss ich hier bei Till und Diana auf dem Teppich schlafen und das möchte ich eigentlich.
Auf dem vollgepinkelten Teppich. Aber ganz ehrlich, das wäre ein legendärer Abend halt einfach gewesen. Also,
ja, aber ich war nicht so weit. Ich glaube, heute würde ich das auch anders bewerten. Heute würde ich mich bei euch komplett gehen lassen und würde mich da, hätte da weniger Hemmungen. Kündige ich jetzt mal so an, nur falls du mal wieder mit THC versetztes Salzkaramell irgendwie im Haus hast und ich in der Nähe bin.
Ich finde das interessant, und das war eigentlich auch der Hintergrund meiner Frage, weil ich würde tatsächlich auch sagen, auch wenn diese Geschichte jetzt dagegen spricht, dass ich auch große Angst vor Kontrollverlust habe. Und dann frage ich mich so ein bisschen, warum man als Mensch, der Angst oder die vor Kontrollverlust hat, auf die Idee kommt, zu schreiben. Weil eigentlich hat doch wirklich das Schreiben wahnsinnig viel mit Kontrollverlust zu tun, oder? Also ich habe letztes Mal, es ist für mich so zwiespältig, ich habe darüber nachgedacht, auch weil ich für den KWI-Blog diesen Text über die Angst vorm Schreiben geschrieben habe, und es ist für mich schon so eine Angst vor Kontrollverlust. Also wir haben zwar neulich darüber gesprochen beim Thema Schreiben mit Depression, wo ich so für mich beschrieben habe, dass so dieser kleine Bereich, in dem das alles stattfindet, dass das der Schreibtisch, der Laptop, das Dokument, dass das so ein Bereich ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich ihn so kontrollieren kann. Aber tatsächlich ist es für mich mehr wie so eine Utopie oder das, was ich mir eigentlich davon verspreche. Mhm. Und aber in dem Moment, wo du den Satz hinschreibst, gibst du ja dann sozusagen, also du gibst dir die ganze Zeit Kontrolle ab. Mit jedem Satz, den du hinschreibst, gibst du die Kontrolle ab. Erstens über diesen Satz und wie man ihn noch gestalten könnte und wie er vielleicht anders lauten könnte und theoretisch ja auch schon darüber, wie er gelesen und verstanden wird. Verstehst du, was ich meine?
Ja, stimmt. Also ich für mich würde vielleicht eher sagen, dass ich mit jedem Satz, den ich hinschreibe, die Kontrolle mehr und mehr erlange. Also sozusagen das größte Gefühl von Kontrollverlust habe ich eigentlich,
oh, wow,
bevor ich anfange zu schreiben.
Ach.
Und die größte Angst. Und ich würde sagen, so auf der Hälfte habe ich langsam das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Sache unter Kontrolle.
Wow.
Und das Gefühl ist dann irgendwann loszulassen und dann geht's raus in die Welt. Das ist dann wieder irgendwie ein anderes. Aber ich finde, die Angst und der Kontrollverlust ist eigentlich vorher. Und dann fange ich an zu schreiben und dann gewinne ich die Kontrolle über den Text und meine Gedanken und dann sozusagen setze ich die in die Spur und dann fahren die halt auf Schienen und werden halt nicht aus der Kurve getragen.
Das ist für mich wirklich jetzt gerade echt ein totales Aha-Erlebnis. das ist bei mir wirklich genau umgekehrt. Ich habe wirklich ich habe wirklich das größte Gefühl von Kontrolle, bevor ich anfange. Und wenn ich anfange zu schreiben, habe ich das Gefühl, als wenn ich wirklich so eine, es ist ja echt wahnsinnig faszinierend, okay. Also ich habe echt so, erstmal habe ich so das Gefühl, ich habe so eine Schachtel und da ist so ein Flohzirkus drin. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, wenn ich diese Schachtel aufmache, was dieser Flohzirkus dann für Kunststücke vollführen wird auf irgendwelchen winzigen Einrädern und keine Ahnung. Und das ist, bevor ich schreibe. Und dann mache ich das Dokument auf und fange an zu schreiben und mache die Schachtel auf und der Flohzirkus springt einfach raus und unter das Bett und unter mein Hemd und keine Ahnung. Also es ist bei mir total umgekehrt. Wie geil echt, ist das?
Sexy und bodenständig ist jetzt der Metaphern-Podcast. Aber nee, bei mir ist umgekehrt. In meinem Kopf ist halt riesen Flohzirkus und alle hüpfen durcheinander und dann fange ich an zu schreiben und dann reihen sich auf dem Papier diese Flöhe in Reihe und Glied zu einer schönen symmetrischen Formation auf und alles wird gut. Und ich habe das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle.
Und mir wird, glaube ich, gerade bewusst nach 58 Folgen, Folgen Podcast, dass man so eigentlich, dass so, wie du es jetzt gerade beschreibst, eigentlich schreiben geht.
Das weiß ich nicht. Wir tun es ja nun beide. Und es, also es ist,
ja.
Der eine macht es so, der andere macht es so. Ist, sagen wir so, ich glaube, wenn es umgekehrt wäre, würde ich halt, also wenn es bei mir umgekehrt funktionieren würde.
Dann wärst du so durch wie ich.
Dann wäre ich so durch. Nein, aber das könnte ich, glaube ich, nicht.
Ich kann es auch nicht.
Nee, aber ich meine, das ist ja dann am Ende das, was mich zum Schreiben treibt. Oder was mich dann am Ende bei der Stange hält, ist, dass ich das Gefühl habe, und das ist ja auch das, was bei mir das Glücksgefühl auslöst, wenn ich merke, wie ich Kontrolle zurückerlange über so wabernde Gedanken und Ideen, die irgendwie in meinem Kopf rumdotzen und rumhüpfen, eben wie so ein Flohzirkus und wie ich die in die Knie zwinge und ihnen meine Tricks beibringe, als Dompteurin meines Flohzirkus.
Also ganz ehrlich, es ist wirklich so, dass ich, bei mir ist es echt genau, also ja, es ist interessant, dass du es gerade sagst mit dem Glücksgefühl, ich denke jetzt darüber nach und ich würde wirklich sagen, dass bei mir das Glücksgefühl entsteht, dadurch, dass ich das Gefühl beim Schreiben habe oder behalten kann, dass ich die Kontrolle behalte. Nicht, dass ich sie erlange, sondern dass ich sie behalte. Ich habe echt, also bevor ich anfange, habe ich so ein ganz deutliches Bild von der Gestalt, die dieses Buch sozusagen haben wird. Und der Schreibprozess ist so ein ständiger Abgleichprozess im Grunde genommen, und wenn das, was ich gerade mache, unter meinen Fingern eine andere Gestalt bekommt, dann habe ich den Eindruck, dann beginnt bei mir das Gefühl des Kontrollverlustes. Und wenn ich ganz wenig geschrieben habe, habe ich potenziell noch ganz viel Kontrolle darüber, dass das Buch am Ende wirklich die Gestalt haben wird. Also es ist richtig so, ich weiß nicht, also ich bin echt kein psychoanalytisch irgendwie besonders groß vorgebildeter Mensch, aber wie ich das beschreibe, klingt wirklich total bedenklich und total anal fixiert und wirklich wie so eine Mischung aus jemandem, der irgendwie verrückt wird, wenn die Gabeln in der Schublade nicht alle richtig ausgerichtet sind und der nachts aufsteht. Aber
das ist ja dann eher mein Ding. Dass ich habe das Gefühl, du beziehst vielleicht aus dem Kontrollverlust an sich ein bisschen mehr Freude. Ich muss halt alles ordnen und sortieren. Ich bin viel anal fixierter in dem Punkt. Okay. Ich muss alles symmetrisch ausrichten. Du kannst dich viel mehr dem Chaos hingeben.
Nee, weil ich habe ja die Vorstellung, dass es alles, ich habe ja schon, wie soll ich das sagen, ich will jetzt diese Schubladenmetapher sozusagen nicht überstrapazieren, aber ich habe das Gefühl, du willst halt, dass alle, das Messer, Gabel, Löffel richtig einsortiert sind und das ganze Besteck liegt auf dem Fußboden und du sortierst es halt nach und nach richtig ein. Und ich habe irgendwie den Wunschtraum, dass ich habe die genaue Vorstellung, wie das alles einsortiert ist und ziehe die Schublade auf und es ist aber alles durcheinander. Okay, die Metapher, kannst du die bitte, ich sag mal, Messer, Gabel, Schere, Licht taugen für Metaphern nicht. Aber es ist total interessant, weil das, was du sagst, klingt für mich eigentlich viel organischer, dass man eben aus Chaos Ordnung schafft. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass beim Schreiben, wenn ich arbeite, Und darum zögere ich auch das Anfangen unter Umständen hinaus, dass in dem Moment, wo ich anfange und je länger ich schreibe, dass aus der Ordnung, die ich im Kopf hatte und dem Bild, was ich im Kopf hatte, ein quasi unbeherrschbares Chaos entsteht. Und ich bin jetzt gerade, also ich muss sagen, dass es ist natürlich, also ich bereite im Grunde genommen immer meine eigene Niederlage vor, weil natürlich ein Buch eigentlich nie so die Gestalt haben kann, die ich mir vorher vorgestellt habe. Und
für dich stimmt dann eben das Walter Benjaminsche Zitat einfach total mit der Totenmaske und der Konzeption und so weiter.
Ja, aber wobei man könnte sich ja daran gewöhnen und sagen, ich stelle mir die Totenmaske so oder so vor. Bei mir sieht halt selbst die Totenmaske dann am, also das Glücksgefühl ist für mich, wenn die Totenmaske so aussieht, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe. Sie sieht dann aber meist anders aus. Und für mich ist eigentlich so der Glückszugewinn, wenn ich dann später nochmal so Kontakt mit einem Buch von mir habe oder mit einem Text und dann so denke, ah, okay, das ist echt anders wahrscheinlich, als ich das damals wollte und es ist auch anders, als ich es in Erinnerung hatte, aber irgendwie, ist okay, ist gar nicht so schlecht oder so. Also das kann schon auch passieren und ich kann mich auch positiv überraschen lassen. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser, ehrlich gesagt, also ich habe bei der Fahne von dem Danowski Hausbruch. Warum habe ich jetzt immer so komische
Buchtitel? Wieso heißt es eigentlich nicht Hausbruch? Heißt nicht in Hamburg alles irgendwas mit Och hinten?
Och? Das ja. Heißt Och so. Ich dachte Och. Was? Och.
Obwohl, nee, Quatsch, nee, stimmt. Nee, jetzt muss ich wieder rausschneiden.
Nö, das lässt du mal schön drin, bitte, ey. Ich höre mir gerne deine Hamburger Heimatkunde-Etymologien hier noch so ein bisschen an, ey.
Hausbruch, Entschuldigung, was ist ein Hausbruch für ein Stadtteilname? Entschuldigung an alle Hausbrucher.
Brucher. Ja, liebe Alina, das wird am Anfang des Buches wird es
erklärt
auf eine, wie ich finde, sehr schöne Weise durch ein vorangestelltes Zitat eines Lokalpatrioten, Helmut Schmidt. Nein, Helmut Schmidt.
Widmest du das Buch Helmut Schmidt?
Du kannst in Hamburg kein Buch schreiben, ohne es Helmut Schmidt zu widmen. Im Grunde ist jedes natürlich. Buch, was in Hamburg geschrieben wird, ist Helmut Schmidt gewidmet, der glücklicherweise wie der Reaktor von Tschernobyl unter einem kilometerdicken Betonsarkophag beerdigt wurde, um nie wieder auferstehen zu können.
Und immer noch strahlt und nicht unter Kontrolle zu bringen
absolut,
ist.
Absolut.
Weil seine,
seine Wirkmacht,
sein Vermächtnis ist unkontrollierbar. Ja,
diese Zigarette wird immer glimmen.
Genau.
Also ich habe dieses Helmut Schmidt zugeeignete Buch Hausbruch. Ich habe mir die Fahnen angeguckt und habe dann auch so gemerkt, erstens war ich super, super happy und hier sieht man auch wieder meinen Kontrollzwang. Ich war ganz, ganz wild darauf, ein Buch von 300 Seiten ungefähr zu schreiben. Du weißt, und es ist
wirklich. Du hast so ein Zahlending am Laufen, ne?
Naja, vor allem, weil ich meine anderen Krimis einfach zu lang fand und weil ich auch glaube, dass das auf eine Art, also außer man schreibt jetzt den neuen Graf von Monte Cristo, und wer tut das schon, ist es, finde ich, nicht angemessen, im Jahr 2021 Bücher, die deutlich länger als 300 Seiten sind, zu schreiben. Ich hau das einfach mal so raus. Mhm. Und das Buch hat wirklich, die Fahne hat ziemlich genau 300 Seiten und dann bin ich schon mal total happy und dann blätter ich die so durch und im Moment habe ich wirklich so, das ist so, also mein Glücksgefühl ist wirklich, ach ja doch, das ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und eigentlich finde ich es jetzt fast so ein bisschen schade, weil ich mir vorstelle, dass du manchmal das Glücksgefühl vielleicht hast von, oh wow, das ist ja echt toll, was ich hier alles so aus dem Chaos geformt habe. Also du kannst dich irgendwie mehr überraschen lassen, oder? Es klingt so, als wäre bei dir mehr Raum für Entwicklung.
Das kann sein. Keine Ahnung. Naja, also wie gesagt, meine Konzeption ist halt nicht so berauschend oder ich kann mich an dieser Konzeption nicht so festhalten und denken, das wird geil. Und dann am Ende denken, okay, es ist nah genug dran an dem, was ich mir mal ausgedacht habe, weil am Anfang immer erstmal großes Chaos herrscht und nicht das Gefühl, dass das doll werden kann. Und insofern ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich es irgendwie hingekriegt habe, mich daran erfreuen kann, dass es vielleicht sogar besser geworden ist, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe, ist dann diese Möglichkeit besteht zumindest.
Super.
Aber ob das nochmal, ob das jedes Mal wieder neu ist, ist jedes Mal von neuem wieder die Frage, ob das gelingen kann. Sag mal, kannst du denn dann, wenn das Werk vorliegt, kannst du dann um alles, was so drumherum passiert, also die Vermarktung, das Cover, die, also die Art und Weise, wie dann so ein Buch in die Welt kommt, kannst du darüber gut die Kontrolle abgeben? Magst du das vielleicht sogar, das dann irgendwie zu sagen, gut, dafür gibt es Profis, ich lass die mal machen, die werden es schon wissen, oder findest du es schwierig?
Nee, es fällt mir, würde ich sagen, sehr leicht und ich mag das auch gerne und finde es auch gut, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass, sagen wir so, also ich glaube, dadurch, dass es mir sehr leicht fällt, ist da manchmal die Verwunderung, wie vehement dann meine Widerrede oder wie groß meine Unzufriedenheit ist, ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Verblüffung darüber groß. Es fällt mir leicht, die Kontrolle da abzugeben, aber wenn mir das Resultat nicht gefällt, fällt es mir auch leicht zu kommunizieren, dass mir das Resultat nicht gefällt. Ist eigentlich ein bisschen Widerspruch, aber ich habe da keine Bedenken. Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Also ich habe grundsätzlich, denke ich, auch immer, es ist super, wenn man sich dann mit Leuten umgibt, die halt Ahnung von der Sache haben. Und ich denke auch immer mal, also ich denke auch immer zuerst, na, die werden ja wissen, was sie machen. Und in den allermeisten Fällen bin ich damit auch gut gefahren. Aber, also zum Beispiel bei, um es jetzt mal ein bisschen kleiner zu halten, bei journalistischen Texten, wo ich eigentlich immer eine Überschrift mit dazu liefere, weil ich irgendwie finde, das gehört dazu zum, also das ist Teil meiner Dienstleistung, dass ich auch eine Überschrift und eine Unterzeile liefere, wissend, dass die wahrscheinlich nicht bleiben wird, sondern dass ich der Redakteur, die Redakteurin, die das Ding dann fertig macht, sich eine andere Überschrift ausdenkt. Und und das fällt mir dann ganz oft schwer, damit klarzukommen. Also irgendwie finde ich es prinzipiell richtig und okay und trotzdem ärgert es mich ganz oft hinterher. Weil es ja trotzdem, also mein Name steht ja trotzdem drunter und nicht, weil die irgendwie falsch wäre oder zu sehr zuspitzen würde oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da an einem entscheidenden Punkt die Kontrolle abgegeben habe, über was das aber mit mir assoziiert wird, und selbst wenn es eine gute Überschrift ist, fremdel ich damit.
Ah, okay. Verstehe. Nee, das ist bei mir ganz anders. Also das kann schon manchmal sein, aber das kommt ganz, ganz selten vor. Und da gebe ich die Kontrolle wirklich total ab. Und also es macht mir auch nichts aus, um jetzt auch beim Buch so über die kleineren Details zu sprechen, also so den Klappentext. Und das sind auch so Sachen, wo ich also überhaupt kein Bedürfnis habe, über alles oder so die Kontrolle. Nee, da bin ich gefühllos, muss ich sagen. Und bei journalistischen Texten, erst recht. Ich bin eigentlich auch sogar ganz dankbar, dann so Entscheidungen anderen zu überlassen oder so. Wobei das schon stimmt. Also die Überschrift gerade jetzt auch so, wenn dann, also es gibt ja oft sogar zwei Schritte. Also du hast einmal, man hat dann einmal bei einem Magazinartikel eine Überschrift, die einem vielleicht nicht so besonders gut gefällt, und dann bekommt das Ganze eine Social-Media-Person und verkauft es dann nochmal wieder, ändert die Überschrift oder verkauft es nochmal wieder anders. Aber schieße, das ist auch immer so, dass ich dann so denke, da sind dann auch schon wieder so viele Komponenten dabei, dass ich dann im Nachhinein eigentlich richtig finde, ich habe mich auch hier und da schon geärgert, aber im Nachhinein finde ich es dann richtig, die Kontrolle abgegeben zu haben, weil du am Ende das sowieso, finde ich, irgendwie, es gibt dann so viele Komponenten, du kannst es sowieso nicht alles kontrollieren.
Ja, total. Und, es ist auch wichtig, das zu lernen, aber ich merke, dass mir das schwerfällt manchmal.
Okay. Und das finde ich beim Buch halt auch. Also manchmal beneide ich, es gibt so ja wirklich so legendäre Storys auch so von KollegInnen, die, ich habe wirklich zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit, meiner Autorentätigkeit, das war wirklich auch noch ein bisschen was anderes vor 20 Jahren, als mein erstes Buch bei Rowohlt erschienen ist, da hatte Ildikó von Körti gerade so ihre ersten sehr großen Erfolge mit Mondscheintarif und so weiter. Und dann hieß es im Verlag auch so ganz anerkennend und beeindruckt, dass das Ildiko halt auch so ein Mensch ist, die sich, also so eine Autorin, die sich um alles kümmert und die irgendwie alles auf dem Schirm hat. Und das war damals noch wichtiger als heute. Wenn das Buch nicht bei Amazon nicht, das ist so eine Autorin, wenn das Buch bei Amazon nicht lieferbar ist, ruft die im Verlag an. Mhm. Und irgendwie habe ich damals gedacht, das ist eigentlich, ist das irgendwie total toll, weil das ja auch so eine Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber ausdrückt, weißt du? Also ja. Das kommt, genau, sich anderen gegenüber, aber auch dir selbst gegenüber. Und so ein bisschen merke ich, dass ich das als Ideal verinnerlicht habe, aber die Kehrseite ist, dass ich es eigentlich für mich analysiert habe als den vergeblichen Versuch, über alle Aspekte der Buchentstehung, der Buchvermarktung und dann auch der Buchverkauferung die Kontrolle zu behalten. Und das geht halt einfach nicht. Das geht nicht.
Ja, aber ich habe dann zum Beispiel, also benötigt das auch großen Respekt ab, wenn jetzt so GroßschriftstellerInnen, wenn die den Ruf haben, dass die alles nochmal sehen wollen, dass die auf alles nochmal drauf gucken oder das wirklich bis ins Grab quasi der Estate zusieht, dass kein Schindluder getrieben wird und so weiter. Und irgendwie finde ich das, also es ist wahrscheinlich total nervig für alle, die damit zu tun haben und damit auch noch irgendwie Geld verdienen wollen oder müssen. Aber irgendwie finde ich es auch immer toll. Und ja, und wie du sagst, wie so eine Form von Respekt dem eigenen Schaffen gegenüber.
Man hört sowas halt auch besonders viel von Großschrift, die Stellerin. Wenn es halt eher die Autor sind als der
sind, ja, dann sehe, ist es eher,
dann ist es halt eher auch,
ja, wie wir beide
wird es
sind,
auch nicht,
dann ist es eher
dann,
anstrengend.
Genau, ich glaube, dann wird es auch nicht mit so viel Ehrfurcht.
Ich will ja auch nochmal da drüber gucken.
Naja, zum Beispiel, also um jetzt, um jetzt aus dem Fahnenprozess nochmal zu berichten, es ist halt zum Beispiel einfach so, dass mir die Formatierung der Seitenzahlen nicht zusagt. Und es ist schon so, dass ich jetzt die ganze Zeit wieder so ein bisschen darüber nachdenke, bemängle ich das jetzt, stelle ich es fest, mache ich einen Gegenvorschlag, stelle ich eine Forderung oder ist es nicht auch so eine Sache, wo man sagen kann, Alter, ganz ehrlich, überleg dir mal bitte eine Sache, es wird nicht ein Buch mehr oder weniger verkauft, niemand interessiert sich dafür, wegen der Gestalt der Seitenzahlen.
Achte da doch, nein, Quatsch, ich achte da null drauf.
Aber
es ist mir scheißegal. Aber dir ist es nicht egal, es ist dein Buch.
Ja, genau, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein psychologisches Grundthema, dass man, glaube ich, also wenn es darum geht, Kontrolle behalten oder Kontrolle abgeben, dass man schon auch, ich habe eben über diese Selbstwertschätzung geredet, ich glaube, ich habe eine geringe Vorstellung davon, wie viel mein eigenes Wohlbefinden wert ist in diesem ganzen Prozess. Und ich finde halt fettgesetzte Seitenzahlen, das ist für mich irgendwie, also mir fällt einfach kein Wort dafür ein. Ich finde das im Grunde genommen wirklich buchstäblich unsäglich und unbeschreiblich. Aber wo ich auch schon wieder das Gefühl habe, ich neige zu so theatralischen Überreaktionen. Und ich muss aufpassen, dass ich meinen winzigen Versuch, die Kontrolle zu erlangen, darüber brüten, bevor ich einen Weg gefunden habe, der nicht die Worte unsäglich, grotesk, absurd und
wo hört das Bedürfnis, Kontrolle zu haben und das berechtigte Bedürfnis, Kontrolle zu haben, auf und wo fängt man an, Leuten unnötig auf den Geist zu gehen, die halt auch einen Job machen, wie Leute, die mit aus der Herstellung, die mit solchen Dingen befasst sind und sich möglicherweise was gedacht haben dabei, vielleicht das Falsche. Also mir kommen fettgesetzte Seitenzahlen auch grotesk vor, aber ich habe mich
Sie sind auch in einer Grotesk-Schrift.
Ich habe mich mal länger mit einem sehr netten Menschen aus der Herstellung unterhalten beim Ullstein Verlag, als es darum geht, wie mein Buch ausgestattet wird. Und der mir mal so ein paar Sachen erzählt hat, worauf die halt alles achten. Also Dinge, auf die sonst kein Mensch achtet. Also zum Beispiel liegen die Zeilen übereinander, wenn du das Buch gegen das Licht hältst, eine Seite gegen das Licht hältst und du siehst quasi beide Seiten so ein bisschen durchscheinen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Seite im Manuskript nicht einfach nur fortlaufende Zeilen hast, sondern plötzlich ein kleines kursiv gesetztes Gedicht oder sowas mittendrin hättest, dann würde das möglicherweise die Seiten so verschieben, dass wenn du durchguckst, also wenn du so eine Seite vors Licht hältst, dass die Zeilen dann nicht mehr übereinander liegen. Und das ist unschön. Das möchte man nicht. Auf sowas achtet man.
Das
oder dass
toll,
halt
ja.
eine Seite, die nicht mindestens drei Viertel voll läuft am Kapitelende, eben keine Paginierung mehr bekommt. Das ist ein, und wenn du das irgendwo siehst, dann schüttelt die alte Herstellungsschule den Kopf und sagt, oh, das ist aber nicht schön, das ist aber nicht alte Schule. Also alte Schule ist, dass diese Seite eben keine Seitenzahl bekommt und so weiter. Sachen, die mir nie auffallen würden, aber die ganz offensichtlich doch eine Rolle spielen. Und seitdem, da hatte ich das Gefühl, okay, diese Kontrolle kann ich definitiv abgeben, weil ganz offensichtlich wissen die, was sie tun und sind mit Dingen befasst, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Ja, das unterschreibe ich alles voll und ganz und für mich ist das wirklich ein super wichtiges Thema. Ich führe jetzt zum dritten Mal den Diskurs über in Groteskschrift fettgesetzten Seitenzahlen. Und es wäre jetzt das dritte Mal, dass es dann rückgängig gemacht wird, wo ich mich jetzt halt beim dritten Mal frage.
Meinst du, die wollen dich nur noch quälen?
Nee, ich frage mich, es ist ganz interessant, weil ich mich halt einfach frage, ist es wirklich so wichtig? Weil ihnen ist es offensichtlich nicht wichtig. Die machen es halt alles, ich weiß auch nicht. Das Kernthema ist wirklich, ich neige dann am Ende vielleicht auch dazu, mich abzuarbeiten an solchen Kleinigkeiten und wirklich richtig abzuarbeiten innerlich, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über das große Ganze verloren. Hast du eigentlich
also so eine Illusion von Kontrolle, die sich dann damit wieder irgendwie herstellen lässt? Vielleicht.
Ja, vielleicht, genau. Ja. Hast du das Bedürfnis, die Kontrolle über die Deutung deines Opus zu behalten oder dir zurückzuerobern, wenn dir irgendjemand was über dein Werk erzählt, wo du sagst, oder wo du denkst, was, dein? Ist es dir wichtig?
Es wäre mir in dem Fall wichtig, wenn davon ausgegangen wird, dass sozusagen, oder wenn, was die biografischen Bezüge betrifft.
Okay.
Also die gibt es ja in Junge Frau tatsächlich in Bezug auf meine Familiengeschichte, aber jeder, der aus der Geschichte schließt, dass ich eine Affäre mit meinem Doktorvater hatte, weil die Hauptfigur das tut, da würde ich eine Grenze ziehen, aber ansonsten, glaube ich, kann man das eh nicht. Wie ist es bei dir?
Gar nicht, also interessiert mich wirklich kein bisschen. Also es gibt sicherlich Sachen, wo ich dann so denke, oh wow, ja, schade. So habe ich es überhaupt nicht gesehen oder so. Aber ich merke auch, dass es für mich so ein Thema ist, also weshalb ich zum Beispiel, ich lese gar keine Rezensionen, nehme auch gar keine Kommentare oder so mehr wahr. Und ich habe jetzt auch ein paar Mal total, wie ich gehört habe, wirklich liebevoll und schön gemachten Podcast-Rezensionen geschickt bekommen von treue Seelen. Aber ich kann mir das nicht anhören, weil das mich dann auch auf so ein, ich lese das auch nicht, weil das mich auf so einen Trip schickt, mir dann doch darüber Gedanken zu machen. Und ich merke, dass ich da echt Entwicklungsbedarf habe, was diese Angst vorm Kontrollverlust angeht, weil ich dann doch denke, warum haben die das jetzt so wahrgenommen? Warum sehen die das so? Und es ist egal, ob das positiv oder negativ ist, aber ist es dann eigentlich so, ich will ehrlich gesagt, ich will schon die Kontrolle behalten. Das bedeutet aber eigentlich für mich, ich möchte einfach mit dem Buch in meinem Kopf, in meiner Ruhe weiterleben und möchte gar nicht, es ist echt so ein bisschen kleinlich und ich schäme mich dafür. Ich möchte eigentlich
Also dein Idealzustand wäre im Grunde, dass das Buch in der Welt ist, es aber niemand liest und du trotzdem sehr viel Geld damit verdienst.
Nee, es können alle lesen und mir auf meine Person bezogen freundliche Dinge sagen, aber bitte mir nicht mitteilen, wie sie das Buch verstanden, gesehen oder so weiter haben. Wobei das, wie gesagt, das ist kleinlich und irgendwie abschneidend, den anderen Freude abschneidend, mir selbst auch, weil wenn ich dann merke, zum Beispiel jetzt Ach, wenn ich dann merke bei der Lesung neulich da in der im Büchereck Niendorf Nord und wenn ich dann so merke, wie die Moderatorin Miriam Semrau dann bei manchen Sachen das Buch so wahrgenommen hat und so, wo ich dann doch, dem kann ich mich ja dann natürlich nicht entziehen und will ich auch überhaupt nicht. Und dann merke ich halt doch, dass es auch so eine Freude sein kann, das eben nicht mehr zu kontrollieren. Dass ja eigentlich dieser Kontrollverlust, darum nehmen wir Drogen oder nehmen wir nicht Drogen oder keine Ahnung. Kontrollverlust ist ja was total Tolles, Tanzen, Sex, Drogen, Buch geschrieben haben, aber ja, da bin ich wirklich noch ganz am Anfang meines persönlichen Entwicklungsromans, Alena.
Ich freue mich drauf, weil das bedeutet, dass ich mit der richtigen Mische aus Batida und Kirschsaft und der richtigen Menge vor allem ja. dich und mich auf der Bühne vor Zeugen und Publikum so langsam in einen schönen Kontrollverlust moderieren kann.
Ich glaube, es wird gar nicht langsam, sondern sehr schnell gehen. Ja, und vor allem, indem du noch mir für mich komplett überraschende, fremde und irgendwie mich ins Chaos stürzende Lesarten von Treue Seelen um die Ecke biegst. Ey.
Ich werde mir Mühe geben, dir einfach immer nur geschlossene Fragen zu stellen, auf die du einfach knapp mit Ja und Nein antwortest und so.
Wie sonst auch, ja.
Wie sonst
auch. Meine leichtesten Übungen. Ja.
Und ich glaube, es wird ein heiterer, bunter Abend.
Sie antworten schon ganz schön lang, hat Kathi Saldier gestern auch gesagt, aber in dem Interview zu, bin ich schon depressiv.
Ja, du hast es, ja, du senkst die Stimme nicht am Satzende, man kommt halt nicht dazwischen.
Schrecklich, es ist einfach furchtbar, ey.
Aber ich habe, ich merke jetzt, wie zum Beispiel sehr ich das genieße, dass ich immer die Kontrolle über diese Podcast-Aufnahme behalte, weil ich ja am Ende schneide und meinen Stuss rausschneiden kann und deinen drin lassen kann, weil ich jetzt, wo ich mit meinem Buch immer mal in anderer Leuts Podcasts eingeladen bin, merke, wie mir das dann im Nachhinein irgendwie unheimlich ist. Dass ich meine Stimme auf Band ist und ich da jetzt nicht nochmal irgendwie die Kontrolle behalte darüber, was da eigentlich dann tatsächlich in die Welt geht.
Ja, ich glaube, das ist für mich auch wirklich ein guter Ansatzpunkt, um das Kontrolle abgeben, mehr zu lernen, mehr zu zelebrieren, weil es mir beim Podcast total Freude macht, die Kontrolle an dich abzugeben. Das muss ich einfach jetzt irgendwie häufiger tun.
Schönes Schlusswort, Kontrolle abgeben, aber bitte immer nur an mich.
Ganz genau. Und wir fangen damit wieder an, ich würde sagen Anfang August, wenn wir beide aus der Sommerpause zurück sind.
Genau, so machen wir es. Allen einen schönen Sommer da draußen.
Ja, habt alle einen sehr schönen Sommer und nicht zuletzt auch du bitte, Alena.
Und du auch. Und Vorsicht vor Sommerrodelbahnen. Das ist gefährlich. Mach das nicht. Halt dich fern.
Plus eins.
Tschüss, Till.
Tschüss.